Ich lese uns den Predigttext aus Matthäus 6, die Verse 7 bis 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte heute über diesen Text predigen und habe als Gesamtüberschrift so gewählt: Das Gebet, die Gabe Gottes, die uns verändert. Die Gabe Gottes, die uns verändert. Und ich habe dazu einen kleinen Kinderteil für Erwachsene mitgebracht. Und zwar habe ich mal was mitgebracht, das gehört meiner Frau. Ich darf es aber mitbringen. Ich muss es aber heil wieder mit nach Hause bringen. Das ist nämlich schon sehr alt. Das hat schon ihre Oma, hatte als Kind damit gespielt. So aus den 20er Jahren muss das sein. Also auf jeden Fall aus den 20er Jahren oder etwas älter. Ich laufe mal so durch die Reihe, dass ihr sehen könnt, was es ist, und mal sehen, ob ihr rauskriegt, was es ist. Ein Schokoladenautomat. Ein Schokoladenautomat aus den 1920er Jahren. Ich kann es leider nicht vorführen, weil man braucht, also er geht eigentlich noch. Zu DDR-Zeiten ging er mit 20 Pfennigstücken, das muss ein bisschen schwere Münze sein. Heute geht es auch so um 50 Cent, wenn es, nee, 50 Cent ist fast zu groß, aber 20 Cent oder was, es muss ein bisschen schwerer sein. Und wir brauchen so kleine Schokoladentäfelchen und da habe ich jetzt keine. Und wenn man dann wirklich ein Stück reinsteckt, oben Geld, dann kann man hier ziehen, und es, also man kann immer ziehen, aber Schokolade kommt nur, wirklich nur, wenn man das Geld oben reingesteckt hat. Woher der Automat weiß, dass jetzt Geld reingefallen ist, also da ist eine kleine Mechanik drin, ich habe das nie aufgemacht, will das auch nicht tun, aber es funktioniert. Geld oben rein, dann ziehen und man kriegt ein Stück Schokolade, aber nur eins. Da kann man nochmal ziehen, man kann hier oben, also das Fensterchen, da sieht man, ob noch Schokoladenvorrat drin ist. Und das kann bis oben hin voll sein. Ich kann ziehen, wie ich will, ich muss erst wieder Geld reinstecken, eine Münze, ein Täfelchen, mehr nicht. Nicht weniger und nicht mehr. Bitte? Ne? Genau. Genau. Ja, also wir haben das mal gesehen, du musst dann schmunzeln, in Köln gibt es ein Schokoladenmuseum. unter anderem in Köln. Da jedenfalls steht so ein Automat. Und in Annaberg oben gibt es so ein Museum hier, wo diese Schweizer Kunstsammlerin ganz viele Sachen aus dem Erzgebirge gesammelt hat. Und da steht das auch. Also man kann es an ganz wenigen Orten noch sehen. Köln, Annaberg oder heute hier. Ne? Also das ist fast einmalig. Ja, und da habe ich so gedacht, dieses Prinzip, das spiegelt auch unsere Lebensphilosophie wieder. In ganz vielen Bereichen unseres Lebens machen wir es genau so. Also wir stecken oben was rein, eine Leistung, und erwarten eine Gegenleistung. Und solange dieses Prinzip so funktioniert, dass wir was reinstecken und das, was rauskommt, entspricht so einigermaßen unserer Erwartung, dass wir das Gefühl haben, was ich investiert habe und was ich bekomme, steht im guten Verhältnis zueinander, ist die Welt in Ordnung. Normalerweise funktioniert auch unsere Arbeitswelt so. Ja? Ich bringe meine Arbeitsleistung und ich erwarte ein angemessenes Gehalt dafür. Ich habe ein Gespür dafür, wenn es eine Schieflage kommt. Wenn ich das Gefühl habe, ich investiere mehr, als ich bekomme, dann werde ich unzufrieden. Manchmal kann man was dran machen. Im Moment ist die Arbeitsmarktsituation so, dass man vielleicht auch was dran machen kann. Aber es gab auch viele Zeiten, so nach der Wende, als ich auch noch einen richtigen Beruf hatte, da, da hieß es manchmal, wenn jemand irgendwo gemeckert hat, Sie müssen das nicht machen, es sind genug Leute auf der Straße, die würden das sofort für das Geld machen. Also, aber wir haben so ein Gefühl dafür, ob das, was ich investiere und das, was ich dafür kriege, in einem guten Verhältnis zueinander ist. Und wenn das stimmt, wenn das passt, dann bin ich zufrieden, wenn nicht, eben nicht. Also Leistung und Gegenleistung. Ich sagte schon, unsere Arbeitswelt funktioniert so und vielfach auch unsere Beziehungen, unser Familienleben. Also irgendwann fangen auch Kinder an und haben das so ein Gefühl, ob das gerecht ist, wie die Eltern sind, als ob das, was sie investieren, weiß gar nicht, was sie so investieren, aber sei es drum, und das, was sie kriegen, ob das reicht, ob das passt. Und viele Beziehungen funktionieren auch heute so. Ne? Wenn ja, eben der Partner nicht mehr das gibt, was ich erwarte, dann trennen wir uns eben. Leistung, Gegenleistung. Und es wird verrechnet. Kann ich auch in einem Gemeindeleben so machen. Leistung und Gegenleistung. Ich komme zum Gottesdienst oder gehe zur Jugendstunde oder zum Bibelgespräch oder wohin auch immer. Und das ist schon meine Investition, dass ich da hingegangen bin. Und dafür erwarte ich auch eine entsprechende Gegenleistung. Immerhin ist es auch das Unternehmen, was ich mitfinanziere. Da muss auch die Gegenleistung stimmen. Ansonsten bin ich unzufrieden oder stimme mit den Füßen ab. Ich weiß nicht, wer das kennt, in alten Kirchen, im Freiberger Dom kann man das besichtigen. Da gibt es neben der Kanzel, im Freiberger Dom ist ja, gibt es zwei Kanzeln und die sind immer, oft ist es so bei einer Kirche, dass die andere Säule sind, oder bei einer so einer großen tragenden Säule einer gotischen Kathedrale. Freiberger Dom auch so. Und da gibt es neben der Kanzel an so einer Säule so eine Art Eieruhrsystem. Also es sind große Eieruhren und verschiedene Größen. Das haben wir schon mal gesehen. Müsst ihr mal gucken, gibt es in alten Kirchen. Hat folgende Bewandtnis. Da wurde nämlich die Predigtlänge gemessen. Also nicht die Qualität, das wäre ja auch gut, die Qualität, die kann man damit aber nicht messen mit einer Eieruhr, aber die Länge. Und da gibt es verschiedene Röhrchen, so Eieruhren, nebeneinander, weil es gibt ja verschiedene Sonntage im Kirchenjahr. Und Weihnachten erwarte ich zum Beispiel eine längere Predigt als am 87. Sonntag nach Trinitatis. Und dann wird entsprechend dann also die Eieruhr angeguckt, die dann für den Sonntag zutrifft oder für den Gottesdienst oder für den Sonntag im Jahreskreis. Und zwar ist das die Mindestlänge. Es ist also nicht, wie man vielleicht denkt, Mensch, der Pastor kommt gar nicht zum Ende, der predigt wieder so lange. Es gibt so eine Karikatur, da sitzen zwei Herren nebeneinander der Kirchenbank und sagen, die Predigt dauert aber heute wieder. Und dann haben die schon solche Bärte bis hier runter. Nein, die Mindestlänge wird gemessen, weil der Gedanke dahinter der ist, ich bin gekommen, ich habe mein Schärflein in die Kollekte gegeben, da will ich auch eine ordentliche Predigt haben, nicht irgendwas, was kurz ist. Also die Predigtlänge wird gemessen. Auch hier Leistung und Gegenleistung. Heute passiert es nicht selten, dass Menschen sich aus der Gemeinde zurückziehen oder verabschieden, wenn die ausgesprochenen oder auch unausgesprochenen Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn der gewünschte Gegenwert zu meiner Investition ausbleibt. eigentlich schade. Denn diese Kosten-Nutzen-Rechnung entspricht nicht dem Anspruch von Gemeinde. Gemeinde ist auf Beziehung angelegt, auf Koinonia, also auf ein Geben und Nehmen, Empfangen und Geben, und zwar ohne Berechnung. In der Gemeinde kann man eigentlich nur beschenkt werden und beschenken. Da kann man nichts verrechnen oder aufrechnen. Und das gilt natürlich genauso für unsere Beziehung, für unsere Ehe, für unsere Familie. Wer da anfängt, wenn der Ehe anfängt aufzurechnen, ich müsste aber, weil ich habe doch so viel investiert, da müsste doch was zurückkommen. Wer so anfängt aufzurechnen, bekennt damit schon eine Schieflage der Beziehung. Wo man sich liebt, berechnet man nicht, rechnet man nicht auf. Aber auch Gott gegenüber können wir uns schnell dabei ertappen, dass wir in den Kategorien von Investition und Gewinn denken, in den Kategorien von Leistung und Gegenleistung. Unser Gebetsleben spiegelt das unter Umständen wider. Meine erste Überschrift heute Morgen heißt Gebet als Leistung. Auch beim Beten kann ich ja so denken, ich stecke oben oder unten jetzt bei Himmel und Erde, ich stecke auf jeden Fall meinen Groschen rein und dann erwarte ich natürlich auch unten, dass Schokolade rauskommt, also die Erhöhung rauskommt. Ja, deswegen bete ich doch. Ne? Ich bete doch nicht einfach, ich bete doch, damit da was rauskommt. Damit Gott mich erhört. Sonst könnte ich mir es ersparen. Gebet als eine Leistung, die ich Gott bringe, die er dann bitteschön wunschgemäß honoriert. Das war wohl auch schon zu Zeiten Jesu so, denn das Plappern wie die Heiden deutet auf so ein Phänomen hin. Was Jesus hier als Plappern bezeichnet, betrifft zum Beispiel die ellenlangen Götterlisten, die abgearbeitet werden in der griechisch-römischen Welt, das sind die Heiden, die sie also beim Beten abspulen, um nur ja keinen zu vergessen. In Athen trifft Paulus sogar einen Altar für den unbekannten Gott, damit man ja keinen vergisst. Auch dafür ein Altar, dass man auch diesen Gott benennt, den man gar nicht benennen kann, weil man ihn nicht kennt. Und daran zeigt sich doch, dass es bei so einer Art von Gebet gar nicht um das Gegenüber des Gebetes gehen kann, sondern dass man beim Beten im Grunde bei sich selbst bleibt, bei seinen Wünschen oder auch bei seinen Befürchtungen. Und die schreit oder ruft oder bettelt oder wie auch immer man dann diesen ganzen Gottheiten zu. Es geht um die eigenen Wünsche, um die eigenen Befürchtungen. Und wenn es irgendwie geht, um die richtige Adresse dafür. Wo muss ich das hinschaffen? Mein Wunsch, mein Anliegen, meine Befürchtung, damit das gewünschte Ergebnis kommt. Eigentlich ist es sogar fast egal, welche Adresse. Hauptsache, es funktioniert. Ich glaube, das ist auch heute wieder in religiöser Hinsicht eine sehr zeitgemäße religiöse Herangehensweise. Ist egal, wohin, egal was, Hauptsache es funktioniert. Und wenn es funktioniert, ist es gut. Da kann ich auch investieren, kriege ja was zurück. Oben Leistung rein, unten Erhörung raus. Ertappen wir uns auch dabei? Geht es uns bei unserem Beten um Gott oder geht es uns um uns? Um Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater oder lediglich um Gebetserhörung? Jesus zeigt mit dem Unser Vater Gebet, wie er Beten definiert und wie er selber lebt. Ganz grundlegend wird in diesem kurzen Gebet deutlich, dass Beten eben keine Leistung unsererseits ist, die wir erbringen, um dann eine entsprechende Gegenleistung zu bekommen. Das wird ja schon beim Betrachten der einzelnen Bitten immer wieder deutlich werden. Gebet, dieses Gebet ist keine Leistung. Eigenartig, dass aber gerade dieses Gebet, das diesen Aspekt so deutlich herausstellt in der Geschichte der Kirche, immer wieder als Leistung missverstanden wurde und noch wird. Wenn zum Beispiel als Bußleistung so und so viele Vaterunser auferlegt werden. Hast du Lust und eine Gedanken gehabt? Drei Vaterunser, ist wieder in Ordnung. Hast du gestohlen, haben wir 5, 6 Vater unser? Müssen es dann schon werden. Das ist doch Leistungsdenken. Mit meinem Gebet kann ich Schuld abtragen. Aber das Gebet ist alles andere als Bedienung eines Schokoladenautomaten. Es ist niemals Leistung mit automatischer Gegenleistung, sondern das Gebet, das Vaterunser macht es deutlich, ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes an uns. Das wird schon darin versinnbildlicht, dass Jesus dieses Gebet seinen Jüngern und damit uns eben schenkt. Seine Jünger bitten ihn, Herr, lehre uns beten, und dann schenkt er ihnen dieses Gebet. Dass Gebet keine zu honorierende Leistung sein kann, das dürfte uns eigentlich ohnehin klar sein. Wir können doch Gott nicht zwingen, uns zuzuhören. Und wir können Gott schon gar nicht zwingen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Gott ist doch nicht käuflich. Und unser Butler ist er auch nicht, den wir rufen können und dann ist er da. Ich halte auch relativ wenig von dem, ich verstehe es, relativ wenig von dem Gebet oder von der Haltung zum Beten, wir müssen den Arm Gottes bewegen. Ja, wer sind wir, dass wir Gottes Arm bewegen könnten? Er lässt sich bewegen, keine Frage. Aber die Haltung macht das deutlich. Gottes Geschenk an uns, das Gebet, hat ein gottgewolltes Ziel, nämlich, dass wir mit ihm in Gemeinschaft kommen, und zwar in eine Gemeinschaft, die uns verändert. Nicht die Gott verändert, sondern die uns verändert. Auch diese Facette wird uns in den einzelnen Vaterunser-Bitten dann noch begegnen. Immer wieder begegnen. Gemeinschaft mit Gott ist immer verändernd. Und wenn mein Gebet keine zu verrichtende Leistung ist, sondern Gebet im Sinne Jesu, dann wird es mich verändern. Betrachten wir das Vaterunser nun ein bisschen genauer. Und wir beginnen mit der Anrede. Unser Vater im Himmel, so beginnt dieses Gebet. Unser Vater im Himmel. Keine Götterliste, die abgearbeitet werden muss, sondern unser Vater. Hinter Vater steckt wohl die Gebetsanrede Jesu, Abba. Die zunächst nicht, wie oft gehört, die Koseform eines Kleinkindes beschreibt, so wie Papi oder Papa. Vielmehr ist es die Anrede erwachsener Söhne und Töchter. Die reden ihren Vater mit Abba an. Gott will keine geistlichen Babys, sondern mündige Beter. Abba ist eine Anrede im Aramäischen, die zwei Wahrheiten miteinander verbindet. Auf der einen Seite familiäre Vertrautheit. Ein bisschen Papi steckt schon drin, auch für den Erwachsenen. Also familiäre Vertrautheit und zugleich Unterordnung unter die Autorität und den Willen des Vaters. Das steckt da drin. Beide Facetten. Und beides sind wichtige Seiten des Gebetes, wie wir noch weiter sehen werden. Und indem Jesus die Anrede unser Vater, indem er dann noch das in dem Himmel anfügt, unterstreicht er den Gedanken der Unverfügbarkeit. Gott ist eben nicht in meiner Tasche. Er ist nicht hier drin. Und ich habe die Münze rein, ich weiß, der ist hier drin. Nein, im Himmel, das entzieht Gott auch meiner Verfügbarkeit. Gebet bewegt sich also in der Spannung zwischen vertrauensvoller Beziehung, die alles von Gott erwarten darf, unbedingt. Und zugleich bleibt Gott unverfügbar, eben kein Schokoladenautomat. Das ist die Spannung des Gebetes. Und noch ein dritter Aspekt wird in der Anrede deutlich. Jesus lehrt nicht mein Vater im Himmel, auch nicht einfach nur Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Dieses Gebet nimmt mehr in den Blick als mich und meinen Vater im Himmel. Denn wenn man mal so ein bisschen die Lobpreislieder anguckt, und ich mag die, spiele die auch gern, singe die auch gern, aber wenn man die Texte mal anguckt, sind ganz viele von ich und mein Herr Jesus geprägt. Dieses Gebet, das Unser-Vater-Gebet, das führt in die Weite, zum Wir, unser Vater. Das heißt, wir machen uns eins im Gebet. Finde ich einen wichtigen Aspekt. Wenn man Lobpreislieder singt, die auch in der Ich-Form singen, und man singt sie gemeinsam, und wenn es dann wieder zum Wir kommt, alles in Ordnung, alles gut. Aber ich finde das einen wichtigen Aspekt, dass es das Gebet uns miteinander verbindet. Deswegen übrigens halte ich auch viel davon durchaus, das Vaterunser zu beten, weil das verbindet uns mit allen Christen dieser Welt, in allen Sprachen dieser Welt. Gebet ist gemeinschaftsstiftend. verbindet mit Gott und verbindet miteinander. Ich fand das schön, dass du vorhin gesagt hast bei den Kindern, dass das Gebet, wenn ich für jemand anderes bete, dass ich dann, kriegst gar nicht so schön hin, wie du gesagt hast, dass was in der Beziehung passiert, dass ich den dann gut leiten kann. Das wäre genau das, dass Gebet uns verändert, dass es uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern dass es uns miteinander verbindet. Wir machen uns eins im Gebet. Dann die Bitten. Die folgenden Bitten lassen ja zwei Blöcke erkennen. Der erste Block stellt das Dein in den Vordergrund, zu Gott hingesprochen, Dein. Also er ist ganz bei Gott. Da geht es um unseren Vater im Himmel. Der zweite Block, der leitet über zum Uns. Das sind unsere Anliegen, unsere Belange im Gespräch. Wir merken, beides hat seinen Raum im Gebet Jesu. Dein Name werde geheiligt, ist die erste Bitte. Dein Name werde geheiligt. Das muss man tatsächlich heutzutage erklären, denn obwohl immer noch die Mehrheit der Deutschen, auf jeden Fall im Westen, das Vaterunser beten kann, ich beobachte das ein Stück, ich habe öfters Beerdigungen in den Laufe der Jahre gemacht, auch mit Leuten oder an Gräbern, wo die Hinterbliebenen nicht unbedingt unseren Gemeindekontext haben. Und ich merke, dass die Zahl derer, die das mitbeten können, schwindet. Das ist so. Aber trotzdem, es gibt noch eine Mehrheit der Deutschen, kann noch, auch im Osten lernt man es ja heute wieder, ne, das Vaterunser beten. Man kennt diesen Text. Und trotzdem behaupte ich mal, dein Name werde geheiligt, die Bedeutung bleibt schleierhaft. Was heißt denn das? Was ist denn damit gemeint, dein Name werde geheiligt? Der Name steht zunächst für das Wesen der Person, die diesen Namen trägt. Der Name steht für das Wesen. Das ist für uns heute etwas fremd geworden, ist uns abhanden gekommen. Heute steht der Name oft eher für eine andere Person. Ja, da bekommen Kinder zum Beispiel den Namen verehrter Stars, also den Namen einer anderen Person. Da gibt es dann Generationen, da heißen alle Kinder dann, weiß egal wie. Und es gibt Modenamen, wo wir sagen, die klingen einfach gut und da heißen auch alle dann irgendwie so, ne? Und dann kommt es wieder ein Verruf, wenn man heute, nein, ich sag's nicht, heißt, dann ist das manchmal sogar ein Makel. Oder manche wählen auch sehr extravagante Namen, weil uns das vielleicht ein bisschen adelt und aus der Masse heraushebt. Früher gab man übrigens dem Namen, also seinem Kind den Namen des Schutzheiligen des Tages. Nicht der Geburt, sondern der Taufe. Es getauft wurde, wenn es irgendwie geht, den Tag nach der Geburt. Und dann kriegt das Kind den Namen des Tagesheiligen vom Tauftag. Ein Beispiel, Martin Luther. Martin Luther ist am 10. November 1483 geboren. Einen Tag später ist er getauft worden, am 11. November. Und das ist Martinstag, Martin von Tours. Also natürlich heißt er dann Martin. Das geht gar nicht anders. Und das war nicht nur bei Martin Luther so, das machte man so, um auch den Schutz sozusagen dieses Heiligen über diesem Kind auszubreiten. Also den Schutz zu erwarten für das Kind. Auch eine Möglichkeit, Namen zu geben. In der Bibel ist in aller Regel, ist sehr interessant zu beobachten, der Name Programm. Er steht für die Person. Der Name drückt ganz oft das Wesen eben dieser Person aus. Für mich eines der prominentesten Beispiele ist Elia. Elia heißt, mein Gott ist Jahwe. Oder, ja, mein Gott ist Jahwe. El ist die höchste Form im Hebräischen für Gott. Immer wenn man hinten in einem Substantiv ein I ranhängt im Hebräischen, heißt es mein. Also Pferd zum Beispiel auf Hebräisch heißt Sus. Wenn man sagt, will mein Pferd, muss man Susi sagen. Also überlegt euch, wenn ihr eure Tochter Susi nennt, heißt mein Pferd. Also Eli heißt also mein Gott. Betet Jesus, Eli, Eli, Lama, Asaftani, also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, also mein Gott. Und dann Jahwe steht immer für Jahwe. Mein Gott ist Jahwe. Name ist Programm. Gucken wir die Geschichte Elias an. In einer Zeit, wo man Baal anbetet und er zu dem Punkt kommt, dass er sagt, ich allein bin übrig geblieben. Hat nicht ganz gestimmt, waren noch ein paar, aber immerhin. Er hat Jahwe die Treue gehalten. Mein Gott ist Jahwe, sein Programm auf dem Karmel. Also diesen Gotteserweis da, ne, mit diesem Baalspriester, die lässt er da, na, er kennt die Geschichte, sonst würde Predigt zu lang, wenn ich die erzähle. Dann, er kämpft für Jahwe. Mein Gott ist Jahwe, der Name ist Programm. Und wir könnten noch 100 solche biblischen Namen daraufhin untersuchen, und das ist spannend. Ein Beispiel vielleicht noch, wir haben unseren Sohn Daniel genannt. Und wir haben damals gar nicht nach der Bedeutung geguckt, sondern uns hat dieser Daniel, dieser biblische Daniel gefallen, der eben auch so zu Gott hält, auch in der Fremde und sich nicht einschüchtern lässt. Und dann, als ich Hebräisch lernte und dachte, Mensch, Dan heißt Richter, gibt ja auch einen Stamm, Dan, alttestamentlich einer dieser 12 Stämme Israels, ist Dan, Richter. I hinten dran heißt was? Mein Richter, El, Gott. Mein Richter ist Gott. Ich dachte, meine Güte, das ist ja wie so ein Damoklesschwert über dem Jungen. Das hat mir richtig leid getan. Umnennen ist auch teuer. Also haben wir das so gelassen. Und dann ist mir deutlich geworden, das ist doch eigentlich ein wunderschöner Name. Und auch verbunden mit dieser Person Daniel. Also, dass einer sagt, egal, was du mir antust, egal, was Leute über mich denken, wie Leute urteilen, wie Leute mich in die Löwengrube schmeißen, der, der mich gerecht spricht, der zu mir zur Seite steht, das ist Gott. Gott ist der, der mich gerecht spricht, der mir gerecht wird. Name ist Programm. Und jetzt heißt es, dein Name werde geheiligt. Das heißt doch dann, dein Wesen, deine Art, dein Programm, das, wofür du stehst, Gott, das komme zur Geltung. Das werde herausgestellt. Werde herausgehoben aus allen anderen Programmen dieser Welt und aus allen anderen Programmen auch meines Lebens. So oft heißt es in Psalmen, auch in Lobpreisliedern, Offenbarung, sonst wo, dass Gottes Name erhöht werde. Darum geht es herausstellen, den Namen Gottes herausstellen, damit das Wesen, das Programm Gottes herausstellen, in die Mitte stellen, ihm Gewicht geben. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Philipperbrief, ne? Über Jesus gesagt. Dieser Name, dieses Programm steht über dieser Welt, über deinem und meinem Leben. Das ist die erste Vaterunser-Bitte. Nach seinem Namen gefragt, antwortet Gott dem Mose, ich bin Jahwe, ich bin, der ich bin, oder ich bin, der ich sein werde, oder ich bin, der ich bin da, ich bin, der ich bin für dich da. Das alles steckt in diesem Namen drin. Und bei genauem Hinsehen merken wir schon bei dieser ersten Bitte des Gebetes, wo es uns wirklich um Gott geht, um seine Ehre, um seine Herrschaft, da kommen wir nicht zu kurz. Denn da, wo sein Wesen zur Geltung kommt, da ist er für uns da. Das ist sein Name, das ist sein Programm. Er ist der liebende Vater. Wenn wir eigennützig beten, ganz bei uns bleiben, dann hindert das Gott daran, dass sein Wesen sich entfaltet in unserem Leben, weil Gott sich nämlich nicht aufdrängt. Wo es sich aber entfaltet, das Wesen Gottes, da verändert es unser Wesen, da verändert es uns. Und das ist das eigentliche Ziel des Gebetes, dass es uns verändert. Die nächsten beiden Bitten sind Konsequenzen dieser ersten und unterstreichen und konkretisieren dieses Dein Name werde geheiligt. Die nächste Bitte heißt, dein Reich komme. Deine Königsherrschaft komme, wäre besser übersetzt. Und worum geht es da? Geht es um das kommende Reich Gottes, das wir mit Ewigkeit oder Himmel umschreiben? Oder um seine Herrschaft heute und hier, in meinem, in unserem Leben? Es ist wohl beides. Und daran wird deutlich, dass Beten, das Eintreten in die Gegenwart Gottes, die Zeiten miteinander verbindet. Das, was noch aussteht und das, was jetzt schon passiert. Das, was noch aussteht, beginnt heute schon im Beten Realität zu werden. Beten ist ein Stück Vorwegleben des Himmels. Gottes wohltuende Herrschaft, sein Wesen entfaltet sich und bringt unser Wesen zur Blüte. Da passiert, dein Reich komme. Gebet ist Eintauchen in die Wesensart Gottes. Gebet heißt, ich lasse mich von dir, Gott, prägen. Dein Reich komme in mein Herz. Und dein Reich komme ist genauso auch Mission, dass Gottes Herrschaft sich ausbreitet. Gemeinde ist doch ein Stück Reich Gottes. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann heißt es, deine Gemeinde wachse. Und nicht irgendwo zum Himmel schon, sondern in diese Welt hinein. Damit Gottes Herrschaft erlebbar wird. Durch uns soll Gottes Herrschaft erlebbar sein in dieser Welt. Und wenn wir beten, dein Reich komme, merken wir sind mit hineingenommen. Das kommt nicht irgendwie, sondern Gott nimmt uns mit hinein in das Kommen seines Reiches. Spätestens jetzt müssten wir verstanden haben, dass es nicht um einen Wunscherfüllautomaten gehen kann. Und dann geht es ja weiter. Das unterstreicht das noch. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Auch hier wieder wird die Schnittmenge zwischen Gottes Welt und unserer Wirklichkeit sichtbar, wird angesprochen. Wie jetzt schon im Himmel, so soll Gottes Wille immer mehr Raum gewinnen in unserem Leben und in unserer Welt. Es ist die Bitte, dass Gottes Gegenwart im Gebet immer mehr unseren Willen mit seinen Willen im Einklang bringt. Das ist genau diese Abba-Anrede, dass ich meinen Willen dem Willen des Vaters unterordne. Vielleicht stellen wir spätestens jetzt uns die Frage, wollen wir das überhaupt? Wäre es nicht doch einfacher, wir plappern einfach unser Vater unser runter und bringen unsere Anliegen vor Gott in der Hoffnung, dass Gott uns schon irgendwie beschenkt mit dem, worum wir bitten? Andererseits, wenn Gottes guter Wille mehr und mehr unser Leben prägt, dann werden unsere Beziehungen heiler, unsere Sicht wird weiter, unsere Liebe größer, unser Denken, Reden und Handeln barmherziger. Kurz gesagt, unsere Welt würde friedlicher und besser. Unser Heil liegt darin begründet, dass Jesus sich im Gebet dem Willen des Vaters untergeordnet hat, sich mit dem Willen des Vaters eins gemacht hat, dass er sich in Gethsemane zu diesem Gebet durchgerungen hat, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Darin liegt unser Heil. Wo Gottes Wille geschieht, da geschieht Heil. Wo Gottes Name, seine Herrschaft, sein Wille, unser Wesen mehr und mehr prägen, da kommen wir nicht zu kurz, ganz und gar nicht. Unsere Belange sind nicht nur durch Gottes Wesen unausgesprochen mit enthalten, nein, dem Gebet, das Jesus uns schenkt, kommen unsere Anliegen auch zur Sprache. Sie bekommen Raum. Auch wenn unser Vater im Himmel um unsere Bedürfnisse weiß, ehe wir bitten, so begann ja unser Predigttext. Aber jetzt haben unsere Anliegen eine ganz andere Gewichtung, weil wir zuvor einmal von uns weggeschaut haben und Gottes Anliegen in den Blick genommen haben. Weil unser Horizont geweitet wurde. Im Gebet sind wir in das Reich Gottes hineingetaucht. Sein Wesen hat angefangen, uns das zu prägen. Seine Anliegen werden mehr und mehr zu unseren Anliegen. Und dann haben diese Bitten Raum. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Unsere Anliegen sind Gott wichtig. Allein die Brotbitte bringt das zum Ausdruck. Die Bitte, dass Gott uns für unser Auskommen das Nötige gibt. Also es ist keine Bitte um Luxus. Das muss man einräumen. Sondern genau genommen ist es die Bitte eines Tagelöhners. Eines Menschen, und das war damals vollkommen üblich, es gab nicht so Arbeitsverträge, wie wir das heute kennen, eines Menschen, der nicht abgesichert ist durch einen Arbeitsvertrag und ein ausgehandeltes Gehalt, sondern der Tag für Tag sehen muss, ob er am Morgen einen Job bekommt. In der Matthäus 20 das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden lest, von den Arbeitern im Weinberg lest, dann kriegt man ein Stück von der Arbeitswelt mit. Man stellt sich früh auf den Markt und hofft, dass man einen Job kriegt. Und wenn man einen kriegt, hofft man, dass man am Abend einen anständigen Lohn kriegt. Und das ist ein Lohn für einen Tag. Deswegen Tagelöhner. Das ist jetzt nicht, dass man dann eine Woche hinkommt. Nein, das ist das Geld für den nächsten Tag. Und wenn ich den Tag eine Arbeit gekriegt habe und am Abend das Geld dafür, dann kann ich nach Hause kommen und kann zu meinen Kindern sagen, hurra, morgen gibt's was zu essen. Wir müssen nicht hungern. Aber das weiß ich vorher nicht. Und auf diesem Hintergrund ist diese Bitte zu verstehen, die eigentlich ja besser übersetzt wäre, unser Brot für morgen gib uns heute. Das, was wir morgen brauchen, das gib uns heute. Das ist das Tagelöhnergebet. Wer sich mit dem Willen des Vaters eins macht, der darf auch seine Sorge um das tägliche Leben mit allen Belangen, die dazugehören, in Gottes Hände legen und Gott um dessen Fürsorge bitten. Und dann werden wir merken, auch die Brotbitte verändert uns, wenn wir sie nicht einfach nur runterplappern. Wer das tägliche Brot von Gott erbittet, der kann eigentlich nicht verschwenderisch mit Gottes guten Gaben umgehen. Die Brotbitte kollidiert mit unserem Überfluss- und Wegwerfkonsumverhalten. Diese Brotbitte achtet Gottes gute Gaben hoch und schätzt sie wert. Die Brotbitte, wie auch die Bitte um Sündenvergebung, machen uns sensibel für den Umgang mit Menschen und mit Dingen, mit der ganzen Schöpfung. Gott möchte unseren Shalom, unser Wohlsein an Leib, Seele und Geist. Und deswegen geht es um Brot, Schuldvergebung und Bewahrung vor Versuchung, vor Situationen, die uns aus Gottes prägender Gegenwart wieder rausholen wollen. Es geht um Erlösung von dem Bösen. Wenn wir in so vielen Versuchungssituationen unterliegen, dann liegt das sicherlich nicht an Gottes schlechter Führung, sondern eher daran, dass wir dem ersten Teil unseres Vaterunsers so wenig Gewicht geben, dass wir Gottes veränderndem Wesen so wenig Raum geben in unserem Gebet, dass wir so schnell bei uns sind. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass es uns schwerfällt, unseren Schuldigern zu vergeben, weil Gottes vergebende und verändernde Gegenwart unser Herz nicht erreicht. Wir hätten vielleicht doch lieber diesen Schokoladenautomaten. Da können wir nämlich so bleiben, wie wir sind. Es gibt auch so eine Karikatur, wo jemand im Bett liegt, heißt Abendgebet. Und da steht dann drunter, Herr, bitte hilf mir, aber verändere mein Leben möglichst wenig. Das ist das Schokoladenautomatengebet. Aber das wäre nicht das Gebet im Sinne von Jesus. Ich lade uns ein, dass wir uns von Gott hineinnehmen lassen in seine verändernde Gegenwart, dass wir uns prägen lassen von seinem Wesen. Und dann wird das, was unserem Leben gut tut, uns von ihm geschenkt werden. Denn unser Vater weiß, was wir bedürfen, ehe wir bitten. Amen.